rechnen dürfen und dass du einen guten Plan hast und dass wir uns in deinen Händen befinden. Jesus, wo anders wollen wir nicht sein. Wir wollen einfach heute Morgen auf deine Stimme hören, dich erfahren und wie wir es heute schon von Regina auch gehört haben, dass es in unser Herz hineingeht. Eine Begegnung mit dir, ein Reden von dir, das wir mitnehmen, das unseren Alltag beflügelt, unser Leben verändert. Amen. Ja, Gott hat schon durch vielfältige Weise heute Morgen gesprochen. Und ich bin wirklich begeistert, wie er in seinem Herzen sich zu uns wendet und ruft und wir ihm doch wichtig sind. Ich habe für heute tatsächlich mal einen Break gemacht mit meiner Predigt 3 vom 1. Petrusbrief, weil mir die Bibelstelle sehr aufs Herz gelegt wurde von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr Nehemia schon mal so an einem Stück gelesen habt. Ich habe das jetzt mehrfach gemacht in der letzten Zeit und habe immer wieder neue Dinge entdeckt. Und ich glaube, dass gerade das auch bestätigt wurde durch die Eindrücke, die heute Morgen gekommen sind, dass Gott uns diesen Text und sein Wort an der Stelle näher bringen möchte. Und ich hoffe, dass unsere Herzen da weit werden können und verstehen und hören, was Gott uns sagen möchte. Lass uns da einfach nicht abgelenkt sein von anderen Dingen, sondern wirklich den Geist Gottes sprechen lassen. Ich habe es mal überschrieben mit Trauen oder Anpacken. Man kann aber auch so nennen, wie wir es schon gehört haben, gerufen werden und hören oder wie auch immer. Nehemia ist einer der, und so geht die Geschichte ja auch los, dies ist die Geschichte Nehemias. Und da kamen dann Brüder zu ihm über eine große Strecke. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda und ich fragte sie, wie es den Juden gingen, den Entronnenen. Den Entronnenen, das war eher so etwas, hey, die haben Glück gehabt. Man könnte vielleicht auch sagen, von der Messerklinge gesprungen oder wie auch immer. Also die entronnen sind, sind nochmal davongekommen. Die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren. Und wie geht es in Jerusalem? Wie sieht's dort aus? Ja, und da kann man ja sagen, Mensch, er kriegt bestimmt eine gute Botschaft. Und dann heißt es, und sie sprachen zu ihm, die übrig gebliebenen, also die Entronnenen, von denen du sprichst, sind von der Gefangenschaft, die sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen, seine Tore mit Feuer verbrannt. Und er kriegt diese, man nennt es ja heute auch Hiobs Botschaft, mitgeteilt und dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Dann kann man sagen, oh schade. Man kann es auch besser machen und noch ein Bedauern dazu ausdrücken und sagen, das tut mir aber leid für Sie. Man kann es vielleicht auch übergehen und sagen, aber schön, dass ihr jetzt da seid. Man kann mit so vielen Möglichkeiten auf so eine Botschaft reagieren. Und hier heißt es aber, als ich aber diese Worte höre, setzte mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Hey, da ist etwas ins Herz gegangen. Da ist etwas bei ihm angekommen, wo er sich einfach nicht so, wieso ist das so? So, hier anders machen. Wegdrücken so. Okay, probieren wir es. Dankeschön. Wo er sich reinnehmen hat lassen in diese Not, wo er auf einmal ein Teil wurde von dieser Sache. Er hat sich damit verbunden. Er hätte auch sagen können an dem Punkt, also wisst ihr, ich habe so viel anderes zu tun, lasst mich doch mit euren Problemen in Ruhe. Ich habe hier so viel am Hals. Und wenn man das mal anschaut, wahrscheinlich hat Nehemia diese Heimat so noch nie gesehen gehabt. Also man geht davon aus, der war noch nie in Jerusalem. Das sind ungefähr, also wenn man den Landweg nimmt, über 1500 Kilometer Luftlinie 1200 Kilometer. Man sieht, also da war schon eine Distanz da. Was muss ich mich mit dem befassen, was irgendwo ist? Man befasst sich mit dem, und es kann rund um die Welt sein, wenn es dein Bruder oder deine Schwester ist, ein Mensch, der dir am Herzen liegt. Dann wirst du dich damit befassen und dann ist egal, wie weit es weg ist, es wird dich ins Gebet führen. Und genau das, was er auch getan hat, er weint, er trug Leid tagelang, er fastet, er betet und er kommt vor Gott, vor den Gott des Himmels und der Erde. Das Problem ist so weit weg und doch so nah. Ja, er verbindet sich mit Menschen, die er noch nie gesehen hat, von denen er immer mal vielleicht wieder was gehört hat, Botschaft gekriegt hat. Aber man darf sich das nicht so im Zeitalter von Signal oder von E-Mail vorstellen, sondern das hat dann schon wieder lange gedauert. Da waren die Kinder schon in der Schule, bis er erfahren hat, oh, die sind geboren. Also jetzt nicht, weil die Strecke so weit war, das ging schon schneller, aber bis dann irgendwie dann Kommunikation da war, war es weit weg. Aber hier hat sich Nehemia mit der Sache verbunden, weil er empfunden hat, hey, das ist doch Gottes Sache. Die reden doch nicht von irgendeiner Stadt. Ich meine, im Medo-Persischen Reich gab es viele Städte. Da gab es viel Not. Da gab es auch damals schon Leute, die arm waren. Aber es gab eine Sache. Und da wusste er, das war der Augapfel des Gottes, des lebendigen Gottes über das ganze Universum. Und das ist Jerusalem. Und er fragte Gott ganz persönlich, Gott, was willst du über diese Stadt? Was ist dein Plan mit ihr? Was möchtest du? Ich finde es interessant und ich habe es hier nochmal festgehalten, dass in dieser Haltung, wie er vor Gott kommt, Gott es nicht übersieht. Jetzt sagen können, naja, Gott hat was anderes zu tun vielleicht oder es ist ja nun auch da weit weg. Aber Gott hört ihn. Und was ich toll finde bei Nehemia, dieses Gebet ist sogar überliefert. Wir können genau nachlesen, was Nehemia Gott gesagt hat, was sein Herz war. Und diese Not, wenn sie einen wirklich packt, die sieht man einem dann in der Regel an. Und so war es dann auch bei Nehemia. Der König, der Adasasta, der damals dieses Riesenreich beherrschte, merkte, da stimmt was nicht. Und es war halt nicht so einfach, weil es könnte ja auch sein, dass einer was vorhat gegen ihn. Ja, so ein Mundschenk, was er war von Beruf. Es waren so die prädestinierten Leute, die diese Herrscher dann um die Ecke gebracht haben. Mag schon ein bisschen Gift rein in den Becher oder was auch immer. Wenn da was nicht stimmt, ist das eine große Geschichte. Das ist nicht so nebenher. Und deshalb glaube ich auch, dass er ziemlich Angst hatte, wenn man seine Not ihm ansieht. Wie wird er reagieren? Aber Gott hat Gunst geschenkt und er nimmt all seinen Mut zusammen und er sagt ihm einfach die Wahrheit. Hätte auch sagen können, oh ja, nicht so schlimm, wird schon wieder. Aber er rückt damit raus. Er möchte Klarheit. Und er hofft über diese Klarheit vielleicht auch, dass Gott dann ein Wunder tut und er erkennen kann, was dran ist zu tun. Er hätte auch sagen können für sich, also großer König, da gibt's eine Stadt, da sind Verwandte von mir, denen geht's schlecht. Könntest du dort nicht ein paar Bauleute hinschicken, ein bisschen Kohle und noch Material, dann kommen die wieder zurecht. Wäre möglich gewesen. So einfach mal was hinsind, so ein bisschen Almosen geben. Und nein, wir sagen, ein richtiges Opfer zu geben, von dem wir oft reden. Ich gebe auch von meinem Geld was dazu. Ich will die auch unterstützen. So, ich gebe 10% vielleicht von dem, was du gibst, oder irgendwie so ein Jakobhandel oder irgendwas daraus zu machen. Und er macht es nicht. Es ging ihm zu Herzen. Und Gott hat in diesem gefährlichen Gebet über Beten und Fasten und Weinen und Fragen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben, ihm wohl einen Auftrag gegeben. Ihm persönlich. Und der Auftrag, der war so, dass er sich erstmal gar nicht getraut hat, es anderen weiterzuerzählen. Er hat einfach nur mal gebeten, dann den König, Mensch, so sieht's aus. Und eigentlich müsste ich da dann doch vorbei. Und er fragte, wie lange brauchst du denn dazu? Wann wärst du denn wieder zurück? Ja, wie lange braucht man für so eine Aufgabe? Ich finde interessant, und das wäre auch mal eine Frage für uns heute Morgen, wann hat Gott zu dir persönlich zuletzt gesprochen und die Not Gottes wurde zu deiner Not? Wann hat Gott zuletzt zu dir persönlich gesprochen und seine Not wurde zu deiner Not? Hier in der Geschichte geht es um Trümmer, um Jerusalem, um einen Mauerbau, um Armut, um Bedrückung. Heute in unserer Zeit sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber die Geschichte wiederholt sich immer wieder, dass Gott dich und mich, dass er uns anspricht, dass er uns einen Auftrag gibt, weil er eine Not hat hier in dieser Welt. Wenn Gott hier runterschaut, dann denkt er nicht, ach, haben sie schon wieder verbockt. Wenn er seinen Sohn sandte in die Welt und er für uns am Kreuz gestorben ist, wenn wir ihm so viel wert sind, dass er sein Herzblut in uns investiert, dann dürfen wir sicher sein, ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Ganz bestimmt nicht. Was auch immer du in letzter Zeit gedacht hast, in deinem Kämmerlein oder vielleicht unter deiner Bettdecke oder wo auch immer, wir waren zurückgezogen, einsam für uns, in unseren Gedanken beschäftigt. Gott möchte dir heute sagen, ich sehe und ich höre dich. Und egal wie weit wir weg sind von dem Problem, uns vielleicht entfernt haben, deportiert haben oder davongelaufen sind wie Jona, wie auch immer, Gott sieht dich. Und er hört dich. Und er spricht auch heute Morgen zu dir. Wir wünschen uns doch, dass Gott zu uns spricht, oder? Ist es so, dass wenn wir auf die Knie gehen, dass wir eigentlich die Antwort von Gott schon wissen, weil wir den Plan haben, und dann sagen, Herr, rede du, und sagen, oh ja, danke, ich hab's verstanden. Aber es ist nicht sein Reden. Es ist das, was wir uns wünschen, wie wir es uns vorstellen und wie es möglicherweise nicht unbequemer wird, als es schon ist. Ein Nehemia ist für mich ein Hammervorbild. Der steckt hier im Palast. Der hatte damals den Luxus, den wir auch hatten. Verhältnismäßig. Sehr, sehr bequem. Alles, was so an Ärzten oder an Vorteile, an Hygiene, an Dingen möglich war zu der damaligen Zeit. Wenn man es gefunden hat, dann ganz bestimmt dort, wo er wohnte. Und der Kerl macht sich auf den Weg wie ein Ranger. Er ist einer, der auf Gottes Wort hört und sagt, okay, ich habe deinen Auftrag an mich verstanden und ich packe es an. Und wenn man dann sieht, dann ging er den ganzen Weg, die über 1500 Kilometer, dann mit dem ganzen Gedöns, was er mitgenommen hat, durch Feindesgebiet, mit Räuber, mit also echten Schwierigkeiten. Es ist nicht so zwischen Eberstadt und Darmstadt mit beleuchteter Straße und da kann man einfach mal so durch. Da gab's Wegelagerer, da gab's Leute, die genau auf so Leute gewartet haben, die mal Kohle mitbringen unter der Tasche. Die haben's ja auch nicht von Bank zu Bank geschickt, ja, elektronisch, sondern was er mit hat, der hat er dabei. Und er konnte von jetzt auf gleich bettelarm sein und am Straßenrand liegen, wie beim barmherzigen Samariter, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Zerschlagen. Er hat das volle Risiko gefahren. Und ist nach Jerusalem. Und warum? Warum? Wir sehen's oder hören's. Schließlich kam ich nach Jerusalem nach 3 Tagen, brach ich mitten, also als er ankam, nicht nach 3 Tagen kam in Jerusalem an, sondern ich mache große Sprünge. Wir sind jetzt in Kapitel 2. Ich habe es hier unten immer vermerkt. Als in Jerusalem dann ankam nach vielen Tagen, dann ist er nach 3 Tagen, brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzähle niemandem, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem aufs Herz gelegt hat. Warum hat er das niemandem erzählt? Ich glaube, die hätten ihm den Vogel gezeigt oder hätten gesagt, was will der denn jetzt bei uns, kommt von irgendwoher. Er hat sich erstmal mit diesem, was Gott in sein Herz reingelegt hat, bewegt. Wir sagen manches Mal im Volksmund, ging schwanger damit. Der hat erstmal die Lage gecheckt und hat sich genau überlegt, wie packe ich das nun an. Und als er das gemacht hat, sagt er, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Hey, wieso hat er nicht gesagt, ihr seht selbst euer Elend? War das auf einmal seine Stadt? Hat er da ein Haus gehabt? Der hat wo ganz anders gewohnt. Aber er sagt, ihr seht doch unser Elend. Ich merke hier an der Stelle, da gab es kein ihr und kein wir, sondern da gab es nur ein uns. Wenn man sich miteinander verbindet, gibt es nur ein uns. Da heißt es nicht die da oben, die da irgendwas machen, sondern wir gemeinsam, als ein Leib, als eine Gemeinde. Wir sehen die Not. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ihm ging es nicht in erster Linie darum, dass jemand über Nehemia gelacht hat, sondern ihm ging es in erster Linie darum, dass es das Volk Gottes war, über das andere gelacht haben, weil es denen so schlecht ging. Ich frage mich manchmal in der heutigen Zeit, wie viele lachen über den Leib Christi, weil es ihm so schlecht geht. Weil die Menschen da drin nicht zusammenfinden. Weil man sich entzweit, schlecht übereinander redet und andere hören und sagen, ah, die machen das auch, die sind auch nicht besser als wir. Weil Trümmern rumliegen, die sichtbar sind für anderen, da ist Zerstörung passiert und keiner hat den Mut, den Mumm oder sie die Berufung oder den Ruf Gottes, hier wieder Ordnung zu schaffen, den Schutt wegzuräumen, etwas aufzubauen. Sondern man läuft schon seit Jahr und Tag über die Steine drüber und die können da liegen und die können auch ruhig da bleiben, weil es war ja schon immer so. Wenn man das mal 70 Jahre erlebt hat, wie lange möchte jeder von uns an den Stellen zuschauen und über die Trümmer laufen, wo wir sehen und wissen, das gehört eigentlich aufgeräumt, wieder aufgebaut, zurechtgemacht, geistlich zu dem eigenen Schutz, aber nicht nur das, sondern auch zur Ehre Gottes, dass die anderen nicht lästern können, sondern ein Vorbild sehen. Und sagen, so wie die ihre Stadt wieder aufgebaut haben, wie die Mauer gemacht haben, Mann, oh Mann, da will ich ja zugehören. Was für ein Riesenunterschied. Und es war nicht nur so, dass er einen großen Appell gestartet hat. Er hat dann sein Zeugnis gegeben und ich fand es toll heute von Elsie, dass sie kommt und uns teilhaben lässt, was Gott getan hat, tun kann und tun will. Und für jeden von uns so ein Zeugnis. Hier sind Steine weggeräumt worden. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hat, was der König von Persien mir versprochen hat. Haben wir das Reich noch vor Augen? Das war also kein so, Provinzfuzzi, sondern das war der Herrscher von allem. Er hatte Gunst. Und der hat mir versprochen, ja, da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und machten sich entschlossen an die Arbeit. Ich weiß nicht, welche Zusage du brauchst, was für ein Reden Gottes oder was für ein Zeugnis in deinem Leben noch stattfinden soll, dass du bereit bist, hier anzupacken und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will ein Nehemia 2021 sein. Ich sage, Herr, es wäre so schön, wenn hier in Vers 18 die Geschichte aufgehört hätte. Das wäre doch echt Hollywood. Da kommt einer von Gott berufen und alle tun's. Ich weiß nicht, wie oft ihr das in der Bibel findet, sowas. Wie oft habt ihr das schon gelesen in der Bibel, dass einer kommt und alle machen sich eins und sagen, juhu, endlich.
Es ist so selten wie ein Goldstück am Nordseestrand, habe ich manchmal das Gefühl. Hier ist so eine Stelle, wo ein Volk an einen Punkt gekommen ist, wo sie gesagt haben, hier steigen wir doch mit ein. Ich denke, wenn jemand so hört wie ein Nehemia, der sich so auf Gott einlässt, dann hat er Erfolg verdient. Würde ich sagen. Das ist so meine Haltung. Ich würde auch sagen, Herr, das ist jetzt schon das Minimum gewesen, dass wenn er da eine Predigt, eine Ansprache hält, dass sie dann auch anpacken. Mensch, sonst war das Ganze ja umsonst. Ja, ob der wieder zurückkommt und seine Stelle vielleicht gar nicht mehr kriegt oder was auch immer. Da muss doch nun schon dein Wirken rein. Ich finde es interessant, ich habe uns mal was mitgebracht, wer sich da alles ansprechen hat lassen. Mal wirklich zusammengefasst, da waren die Priester, die mitgebaut haben. Da waren Apotheker, die sind extra erwähnt, die mitgebaut haben. Waren Goldschmiede, die mitgebaut haben. Leviten haben mitgebaut. Händler haben mitgebaut. Töchter, auch Frauen, werden explizit erwähnt, haben mitgebaut. Also wenn wir da mal sehen, das sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für einen Goldschmied, seine Hände so mit Steinen zu malträtieren und nachher wieder das filigrane Gold zu bearbeiten. Ist nicht unbedingt so toll, wenn man als Apotheker dann mal Steine schleppt, ja, und was ganz anders gelernt hat. Die waren alle nicht in ihrer Erstbegabung eingesetzt. Aber warum? Weil im Herzen die Not deutlich war. Hier muss sich was ändern. Und dann haben alle auf einmal den gleichen Beruf. Dann tun alle an einem Strang ziehen. Wenn die Vision stimmt, wenn die Not erkannt wird, dann wird auch eine Herausforderung, die ganz bestimmt für alle eine große Herausforderung war, überwunden und es war ihr Ziel, ihr gemeinsames Ziel, die Mauer wieder aufbauen. Alle haben mitgemacht. Stimmt's? Das wäre ja toll. Nö, auch da haben nicht alle mitgemacht. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Auch dort gab es Vornehme. Die dann doch nicht mitgemacht haben. Warum auch immer, beschrieben werden sie hier als die Vornehmen in Vers 5. Vielleicht haben sie die Not nicht gesehen, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht wollten sie aber einfach nur, dass alles genauso weitergeht wie bisher, denn sie waren ja die Vornehmen, ihnen ging es nicht schlecht. Sie wollten nicht, dass sich was ändert. Oder vielleicht hatten sie auch was Wichtigeres zu tun. Sag, wieso sollen wir da jetzt eine Mauer bauen? Also ich habe ja einen ganz anderen Job, was ganz anderes zu tun. Ich glaube, dass Gott uns auch fragt heute, wie wichtig in unserem Leben seine Mauer ist. Das aufzubauen, was ihm Ehre macht, was Gottes Ruf bedeutet, was letzten Endes sein Zeugnis ist, auch in dieser Welt. Von da habe ich mal eine zweite Frage mitgebracht, Trümmer beseitigen unter der Überschrift. Siehst du die Not und packst bei der Sache Gottes mit an? Ich weiß, dass durch Corona Gott auch heute uns vieles offenlegen wollte. Ich glaube nicht, dass das aus einem Zufall oder aus einem Versehen Gott durchgerutscht ist und gedacht hat, ups. Sondern ich glaube, dass er die Welt in seiner Hand hält und dass er auch bei diesem Weg zu uns spricht, wie eben zu seinem Volk damals auch. Die Trümmer haben gesprochen. Nur man kann ja über manche Generationen hinweggehen, und die Not ist nicht so groß. Ja, ich weiß, als guter Theologe war es von Gott eine festgesetzte Zeit, wo er gesagt hat, jetzt ist die Zeit der Gnade, das Gericht ist vorbei. Das stimmt. Und es ist auch wichtig, dass man das nicht übersieht. Aber hast du die Gewissheit in deinem Leben, dass jetzt die Zeit noch nicht gekommen ist, sein Reich zu bauen, weil es ja noch Gericht ist? Ich muss sagen, seit Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, geht hin in alle Welt und verkündigt, ist die Gnadenzeit. Und wir haben seither alle Hände voll zu tun, um sein Reich, um sein Werk aufzubauen. Bei Nehemia sieht es ziemlich einfach aus, hier Gottes Volk für den Auftrag Gottes zu begeistern. Und da heißt es, erzählte ihnen einfach, was er erlebt hat. Wenn dann jemand so erzählt über seinem Leben, was Gott an Wundern getan hat, und Leute steigen nicht ein oder es kommt ganz anders, dann neigen wir oft dazu, zu empfinden, jetzt macht Gott Türen zu. Oder es ist vielleicht doch von mir nicht richtig gehört worden. Oder wenn es ganz hart kommt, verändert sich unser Gottesbild. Und wir sagen, Mensch, der schickt mich raus, aber eigentlich meint er was ganz anderes. Wir lesen hier, dass Nehemia als Berufener und mit der festen Gewissheit im Herzen die Arbeit zu tun, auch immer stärker Gegenwind bekommen hat. In Vers 19 heißt es, Kapitel 2, als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen, wollt ihr etwa euch gegen den König auflehnen? Also da kommt erstmal so ein bisschen Spott und Lachen rein. Und denke, ich weiß nicht, ob du schon mal richtig ausgelacht wurdest in deinem Leben. Ich habe das schon erlebt. Hey, das ist mega entmutigend. Da fühlt man sich nicht mehr wie der King, sagen, hey, wir kriegen das Ding hin, sondern da muss man sich erst noch mal berappeln und sagen, auf das will ich gar nicht hören. Ich habe einen Auftrag. Aber das war auch nicht das Einzige, das kam. Die gleichen Leute, die haben natürlich nicht aufgehört, nachdem es nicht besser wurde, sondern als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter, also nicht nur zwei, drei Leute, und die Anwohner von Aschdod erfuhren, dass der Bau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücke schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Da kam dann nicht nur Hohn und Spott, sondern die haben sich aufgelehnt und haben einen Kampf angezettelt und wollten dort richtig Verwirrung stiften. Kann man nachlesen hier in dem Kapitel. Vers 2 heißt es dann. Und jetzt müssen sie sich auch noch verteidigen. Mensch, wenn Gott doch sein Werk macht, dann muss es doch fluppen. Da muss es doch glatt gehen. Nee, hier lesen wir, die hatten die Belastung des alltäglichen Lebens, die hatten die Herausforderung des Mauerbaus, die haben Sachen gemacht, die sie eh nicht gewohnt waren. Und jetzt kommen auch noch Feinde dazu. Kämpfen. Die konnten wahrscheinlich so gut kämpfen, wie sie Mauer bauen konnten. Mussten das alles erst noch mal lernen. Lauter Neuland. Das waren ja nun keine Krieger. Ich habe mal eine dritte Frage raus mitgenommen. Herausforderungen bewältigen. Kannst du auch in schwierigen Zeiten deine Stellung in Gottes Reich halten? Gibst du auf, schmeißt du den Bettel hin, sagst, macht jetzt, was ihr wollt? Oder behältst du deine Kelle, nimmst sogar noch einen Spieß dazu oder Schild oder was immer dein Auftrag ist und sagst, wenn es die Lage jetzt erfordert, soll Gott auf mich zählen können? Wann ist denn der Zusammenhalt für einen Leib Christi besonders wichtig? Was denkt ihr? Bitte? Wenn Angriffe kommen, wenn es schwierig wird. Ja, da zeigt sich auch die Bewährung. Nicht, wenn es glatt läuft. Nicht, wenn alles easy ist. Die Kämpfe sind nicht leicht und fordern auch noch zusätzliche Kraft zu dem ganzen Steine schleppen. auch Nehemia und seine Leute hatten echte Herausforderungen. Und wie wenn das nicht genug wäre, kommt jetzt auch noch was dazu. Könnt ihr sagen, hey, ist doch Hammer, oder? Neue Arbeitsplatz, ja, neue Bedingungen, kämpfen auch noch Feinde. Und was fehlt noch, um on top obendrauf zu kommen? Streit untereinander. Regina hat schon angemerkt, ganz genau. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Sie waren am Hungern. Und wir können uns vorstellen, wenn du viel zu schleppen hast, noch eine Waffe zusätzlich kämpfen sollst und dann noch Hunger hast, also wer würde da noch mitmachen, mal Handzeichen sagen, hey, das ist das, auf was ich schon immer gewartet habe? Hier sehen wir, wohl in Gottes Plan, also sogar nach seinem Willen, passiert sowas, kommt es vor. Reicht es dann? Ihr habt es wahrscheinlich euch schon gedacht, es reicht immer noch nicht. Andere sagen, wir müssen unsere Felder, Weinberge, Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Sie haben noch Schulden draufgekriegt. Schulden kamen auch noch dazu. Hey, was willst du jetzt noch? Jetzt kannst du sagen, also die Zeit davor war auf jeden Fall besser, als Nehemia nicht da war. Könnte man meinen. Kann sowas noch Gottes Plan sein? Also wenn du drin steckst, wirst du Zweifel haben. Ich auf jeden Fall. Und dann geht es weiter in Vers 5. Wir gehören doch zu demselben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Boah. Da arbeitest du miteinander, Hand in Hand, und der eine versklavt nebenher den anderen. Hunger, der schwächt, Schulden, der Armut und dann auch noch deine Kinder verkaufen. Also ich weiß nicht, was noch dazukommen soll. Ich möchte uns einfach mal die Spannung zeigen, die Gottes Geschichte schreibt, obwohl die alle in seinem Willen sind. Ist sowas einfach? Ist so das Leben einfach nur immer nur toll und sagen, hey, komm zu Jesus, schon alles wird gut? Jesus sagt dir, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus sagt auch ganz deutlich, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da geht es auch um Joch und auch um Last. Wir sehen hier, die Versklavung kommt noch mit dazu und dann sagt er sich auch, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Hätte auch sagen können, hey, klärt es doch mal. Ihr müsst doch miteinander klarkommen. Aber so hat es nicht funktioniert. Es war wichtig, mal offen miteinander zu sprechen, was wäre die Lösung jetzt, heute und hier, dass es weitergehen kann, dass der Mauerbau gelingt, dass die Ehre Gottes sichtbar wird. Um das geht es. Und dann fragt er sie auch ganz knallhart, warum gehorcht ihr Gott nicht? Da geht es nicht um ihn. Sage, hey, ich möchte hier mal Frieden stiften und dann bin ich der tolle Nehemia. Er ruft sie auf, Gott nachzufolgen, auf ihn zu hören, sein Wort zu lesen. Das ist der Plan. Es geht um Gott. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Was muss geschehen, dass wir an der Stelle ein besseres Zeugnis sind in der Welt? Für die Welt. Wo machen wir, wie wir es gerne sagen, den Unterschied? Wo hören wir auf, wie ich es diese Woche auch gehört habe, das Spiel von Adam und Eva zu spielen?
Ich war's nicht, sie war's. Ja, ich war's nicht, er war's. Ich war's nicht, der war's. Ich war's nicht, das war's. Ich war's nicht, Jesus war's. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich bin's nicht.
Hat es jemandem geholfen im Paradies? Keinem hat's geholfen. Und selbst im Neuen Testament hilft es niemand, wenn man so handelt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Johannes 1,9. Hier ist Johannes 1,9. Warum gehorcht ihr Gott nicht, fragt Nehemia. Und das ist die große Frage. Es geht um die Sache Gottes. Damals in die Mauer, heute geht es um seine Gemeinde. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern rings um das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Da ist ein Sieg drin. Denn warum? Sie erkannten, dass Gott uns geholfen hatte. Sollen wir nochmal zurückspulen und durchgehen, was sie alles entbehrt haben, was für Schwierigkeiten da waren? Wo das überwunden wurde, haben alle anderen gesehen, hier hat Gott seine Hand im Spiel, weil Menschen von sich aus es nicht hinkriegen können. Und trotzdem hatten sie nachher die blutigen Hände. Waren sie die Geschundenen? Wahrscheinlich hat einer vielleicht einen Finger gequetscht, der andere einen Arm verloren, das wird ja nicht beschrieben, keine Ahnung. Ich kenne auf jeden Fall keine Baustelle, wo nicht irgendjemand sich verletzt hat. Wie sieht es da aus mit uns? Ich frage da einfach mal, wie oft hast du etwas gehört, erkannt und gleich danach gehandelt? Hast gesagt, hey, das will ich jetzt tun. Ich habe es gehört, ich habe es erkannt und danach möchte ich handeln. Oder wie oft hast du mit einer Gruppe zusammen etwas gehört, erkannt und alle haben es gemeinsam gehört, haben es umgesetzt und haben gesagt, jawohl, wir ändern den Kurs. Und ich frage, wie oft hast du mit einer ganzen Gemeinde das mal erlebt, dass eine ganze Gemeinde etwas hört, erkennt und alle haben es gemeinsam umgesetzt? Kommt es tatsächlich so oft vor wie ein Goldklumpen an der Nordseeküste? Oder glauben wir, dass bei Gott alle Dinge möglich sind? Wir sehen dann in Vers 1 im 8. Kapitel, da heißt es dann, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz. Ich mache einen kleinen Zeitsprung. Aber diese Herausforderung und dieser Sieg, diese Mauer aufgebaut zu haben, hat das Volk geeint. Dann könnt ihr auch sagen, Herausforderungen zerschlagen und alles läuft auseinander. Ich muss sagen, dass diese Stelle hier in der Bibel auch eine sehr, sehr, sehr besondere Stelle ist. Man findet es nicht oft, dass das Volk sich so geeint hat und dann gefragt hat, auch, was möchte Gott von uns? Wie ein Mann auf dem Platz. Ich habe mal nochmal zusammengefasst, wer sich da alles versammelt hat, wer da alles beteiligt war. Natürlich Gott selber. Esra, das war der Priester damals, die Schriftgelehrten, Esras Flügelmänner, die sind dann rechts und links, haben sie sich aufgestellt, wie so eine Mannschaft. Das ganze Volk, die Leiter, die Stämme und haben sich auch an Josua erinnert, an Mose, an die ganze Sachen. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern. Von morgens, heißt es, bis zum Nachmittag. Gelesen, ausgelegt, gelesen, ausgelegt, gelesen, ausgelegt. So, dass es alle verstehen konnten. Ich habe mich da ein bisschen an den letzten Sonntag erinnert, als hier der Markus gepredigt hat. Er hat gesagt, Mensch, die Pfingstler, die geben mir Uhrzeiten auch und ich muss euch bekennen, auch ich habe ihm gesagt, wie lange er hier predigen darf, damit es keinen Ärger gibt. Hier reden die und reden und reden und das Volk bleibt zusammen. Und wir lesen, dass auch Kinder da waren. Keine Ahnung, wie die das damals gemacht haben. Aber auf jeden Fall wollten die zusammen sein und gemeinsam einige Stunden Gottes Wort zu hören. Die Auslegungen. Und ich fand es toll, dass dann steht, so, dass es alle verstanden. Das ist für mich ein mega Wunder. Und ich muss sagen, ich habe eine Sache auch in meinem Leben lernen dürfen, dass alle es etwas verstehen, richtig verstehen können, ist eine ganz starke Herzensfrage. Nicht in erster Linie eine Technikfrage. Nicht in erster Linie eine Sprechfrage. In der ersten Linie eine Herzensfrage. Weil du kannst alles richtig sagen, wenn das Herz nicht offen ist, wird es schief ankommen. Die besten Dinge kommen da falsch an. Hier wird gesprochen, sie haben es alle verstanden. Diese Herausforderungen haben ihre Herzen ausgerichtet. Sie haben sie verbunden. Da ist Vertrauen entstanden. Die Motivation, die Einstellung war nicht mehr, ich will, sondern was will Gott von mir? Ich will jetzt aber, ich sehe aber, ich möchte aber. Sie haben gemeinsam gefragt, was will Gott? Und das gibt dann offensichtlich echt einen ziemlich langen Atem, auch beim Zuhören. Sieht man da nochmal, die waren dann alle versammelt. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Da war der Staub egal, da war nur noch eins wichtig, die Beziehung zu Gott. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es so, dass man es verstand, was gelesen wurde. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Hier war eine tiefe Reue da. Das ging zu Herzen. Und da war es eigentlich keinem mehr zum Feiern zumute, sondern sie haben gemerkt, hey, wir haben zwar dieses Ding hier gewuppt, aber es war Gottes Werk durch uns. Und dann sagt Nehemia zu ihnen, und das fand ich auch bezeichnet, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen, süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn. Diesen Vers habe ich erst vor ein paar Stunden von jemand zugesprochen gekriegt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Woran freuen wir uns? Auf was sehen wir? Wenn wir innerlich zerbrechen auch, kann Gott trotzdem, wenn er unser Herzen sieht, uns ermuntern. Lasst uns den Sieg feiern. Es war damals, und deshalb habt ihr euch wahrscheinlich gewundert, hier sind lauter Palmen, es war damals das Palmfest oder Laubhüttenfest, dass sie feiern sollten, und das ist nach 5. Mose ein fröhliches Fest. Das stand zu der Zeit an. Und der Herr hat gesagt, an diesem Fest sollst du fröhlich sein. Da wurden mega Dinge dann gemacht, also erinnert an die großen Taten Gottes. Es wurde und sollte laut vorgelesen werden, auch das haben sie gemacht. Und es wurden auch viele Opfer gebracht. Was sollen wir jetzt an der Stelle nicht vergessen? Ich denke, es ist wichtig, Gemeinschaft, das Zusammenhalten gehört zum Volk Gottes. Es ist enorm wichtig, dass sein Wort gemeinsam gelesen wird. Wir haben heute gehört, dass wir Kleingruppen haben, das waren Spielehauskreise, auch andere Kleingruppen. Wir lesen dort Gottes Wort und teilen es miteinander. Auch in meiner Discipleship Group machen wir das, dass wir Gottes Wort lesen, dreimal die Stelle durchlesen. Dann sagen wir sie uns auswendig nochmal vor, was wir behalten haben, um es zu vertiefen, zu verinnerlichen. Und dann fragen wir, was möchte Gott uns jetzt heute dadurch sagen? Ganz klare Bibellehre, Gottes Wort sprechen zu lassen. Und wir machen so starke Erfahrungen, dass wir im Alltag immer wieder an diese Stellen erinnert werden. Die Tageslosung, die Versen, die man so liest, da nimmt man schon den ein oder anderen mal kurz so mit. Aber das, was man so intensiv behandelt hat, das begleitet einen immer wieder die ganze Woche durch. Und man freut sich schon auf das nächste Treffen, weil Gottes Wort wieder vertieft wird. Dann die Anbetung Gottes. Gottes Wort einfach auch verstehen zu dürfen. Und die Freude am Herrn erkennen. Die anderen nicht zu vergessen, die nichts haben. Auch das gehört damit dazu. Und das Fest zur Ehre Gottes feiern. Wisst ihr, da gab es auch Wein, aber das war nicht die Trinkgelage, wo man nachher dann einen Taxifahrer brauchte, um wieder heimzukommen, sondern das waren Feste, wo man noch wirklich gefeiert hat und den Schluss mitbekommen hat. Das ist ja heute in unserer Kultur gar nicht mehr so normal, dass man das als Feiern bezeichnet. Aber in der Bibel ist das das wirkliche Feiern. Und auch Gedenken an deinen Sieg über die Sünde, die Befreiung deiner Sklaverei, weil wir alle waren Sklaven der Sünde und Jesus hat uns freigesetzt. Lasst uns das einfach mitnehmen. Gott möchte uns immer wieder sagen, wer er ist und wie er ist. Wenn du das Wort Gottes aufschlägst, ist ihm wichtig, dass du erkennen darfst, wer er ist und wie er ist und was er von uns will und was wir auch für ihn tun dürfen. Ich hoffe, dass wir heute Morgen etwas von dem genau mitgenommen haben. Wer ist er? Was will er? Und was tut er? Dann wird unser Glaube lebendig und ich weiß, dass er sich immer über einen Neustart freut. Amen.